Tabea, heute in Folge 5 müssen wir uns wirklich jetzt mal dem Feedback nicht nur unserer Hörer, sondern auch von Kollegen stellen, was diesen Podcast betrifft.
Ich gehe gleich auf die stille Treppe, ja.
Ja, wir kommen nicht drum rum. Und außerdem, jetzt in Folge 5 des ProSieben-Podcasts, warum RTL ein echter Spielverderber ist, will ich nur mal gesagt haben. So, los geht's.
Willkommen beim Privatfernsehen, der ProSieben-Podcast mit Tabea Werner und Kevin Körber.
Und da sind wir angekommen in der September-Ausgabe. Hallo Tabea.
Hallihallo, ja, das Dirndl hängt schon bereit.
Ist es so?
Ja, die 5. Saison hier in Bayern geht los quasi.
Meins auch schon.
Oktoberfest, du im Dirndl, ja. Das wäre so schön.
Hab eine Wette verloren, weißt du? Da muss ich auch im Dirndl ran. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier in der September-Ausgabe vom ProSieben-Podcast. Willkommen beim Privatfernsehen, heißt es wieder. Und das heißt, wir entführen euch natürlich wieder in die Neuheiten, die ProSieben für euch im September so zu bieten hat. Und erzählen auch allerhand, was denn in den letzten Wochen so los war. Denn es gibt einiges aufzuarbeiten. Ne? Also, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, im August, eine Sommerpause existiert quasi nicht mehr. Die ist nicht mehr existent im deutschen Fernsehen. Und wir powern einfach nur noch durch.
Nee, es gibt eigentlich gar kein Sommerloch. Also doch, es gibt ein Sommerloch, werden wir später zurückkommen. Kurzer Spoiler. Okay,
dreckige jetzt hast du Lache, Entschuldigung. Wirklich neugierig so gemacht.
Hui, ihr müsst bis zum Ende der Folge hören, damit ihr wisst, was es mit Sommerloch auf sich hat.
Ja, ist richtig. Nein, es gibt den Sommer gibt es noch, aber nicht mehr das Sommerloch. Das gibt es nicht mehr. Sommerpause.
Wir haben übrigens den ganzen Sommer über ganz fleißig aufgezeichnet, ne? The Voice of Germany.
Stimmt, ja. Haben wir letztes Mal schon erwähnt. Ist jetzt auch gar nicht mehr so lange hin. Nächste Woche geht's los, also wenn wir veröffentlichen, am 7. September nächste Woche. Ansonsten, wann auch immer ihr uns hört, läuft's bestimmt noch. Oder Voice Kids oder Senior. Irgendwas läuft ja immer von Voice. Aber das Original, The Voice of Germany, geht los am 12. September. Und wir
also
möchten...
Also donnerstags dann immer auf ProSieben und gelernt sonntags dann in Sat.1.
Genau, ja.
Na, wir so wir ist teilen uns das. Es ist einfach so viele Gesangstalente.
So ist es auch in diesem Jahr. Es gibt aber noch eine Neuerung in diesem Jahr. Deshalb hatte ich es ganz kurz auf unserem Programmpunkt. Denn bisher war es bei The Voice of Germany ja immer so. Du weißt es, du bist sehr oft angetreten bei The Voice of Germany.
Ja, aber ich wurde nie gezeigt.
Richtig,
ja.
Weil es einfach zu gut war. Es hätte die Qualität der Sendung einfach zu sehr verbessert. War's. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, aus redaktionellen Gründen auf deinen Auftritt zu verzichten. Aber für alle, die auf dieser Bühne stehen und ja leider nicht gebuzzert werden von unseren neuen, ich will immer Jury sagen, siehst du, ich habe das Format noch nie betreut, das ist der
Coach.
Fehler. Coaches. Dann ist man ja erstmal geknickt und denkt, okay, jetzt ist The Voice für mich vorbei, das war's, tschüss, ciao. Dann
muss ich aufs nächste Jahr warten und dann komme ich wieder.
Ja, oder musst du die SDS oder sowas, wenn es ganz schlimm läuft.
Ach.
In diesem Fall könnt ihr nochmal durchatmen, denn dann gehst du von der Bühne und dann wartet quasi hinter der Bühne Backstage Nico Santos auf dich.
Yay!
Kennst du Nico Santos?
Ein Nordlicht. Ah, natürlich.
Ja, ein Bremer. Will man ja gar nicht meinen, genau wie bei Alice Merton wusste ich auch nicht. Ich kannte nur ihre Songs im Radio. Mir war nie bewusst, dass die aus Deutschland ist. Und so ist es bei Nico Santos.
Aber du kennst auch Songs von ihm aus dem Radio, siehst du? Ich finde, das ist doch
ja
schon mal sehr gut.
Ja,
ja,
absolut.
Der hat auch seinen Song Erste Folge Topmodel in der 2019er Staffel, war er auch dabei. Hat er performt, da haben die Mädels dazu ihren ersten Catwalk gehabt, damals in Berlin.
Was du nicht alles weißt.
Ja, und Topmodel-Kandidatin Vanessa ist auch in seinem Musikvideo Unforgettable dabei, wie ich die alle kenne.
Boah. Ja. Vorher noch so tun, ach, ich war mich gar nicht vorbereitet auf diese, ich weiß überhaupt nichts jetzt hier in dieser Folge. Und jetzt haut sie hier die ganzen Insider raus. Ne?
Ja, das ja, ist natürlich, das ist Allgemeinwissen, wenn man bei ProSieben arbeitet, ne?
Nee,
so.
Ich würde Streber nennen einfach.
Ja, kann
so
man auch.
Also
na komm,
Nico
ich bin
Santos
einfach ein kleiner Pop-Nerd, also das ist genauso meins hier.
Ja?
Shout it from the rooftop, baby. Ja,
jetzt
ist voll meins.
Jetzt muss man GEMA bezahlen. Mist.
Das erkennt doch Shazam noch nicht mal mehr, was ich da gemacht habe.
Das prüfen wir nachher. Also, du wurdest nicht gebuzzert, kamst nicht weiter und dann steht Nico Santos dahin und sagt, hey, Überraschung, es gibt nämlich in diesem Jahr die große Voice Comeback Stage. Das heißt, das ist ein neues Online-Format, das könnt ihr auf thevoiceofgermany.de, könnt ihr euch das angucken. Und Nico Santos formt quasi Backstage sein eigenes Online-Team zusammen.
Mhm.
Und das Besondere ist, dass dann eben die Talente, die nicht weiterkamen, dann eine neue Chance bekommen und können dann, also er hat die Möglichkeit, zum Halbfinale zwei Talente in die große ProSieben Sat.1-Show wieder zu schicken. Das heißt, die zweite Chance, es ist nicht verloren.
Das ist so schön. Also es heißt nicht die zweite Chance, das ist gut. Es heißt nämlich Come Backstage, hast du ja gesagt. Aber nicht, dass man jetzt denkt, The Voice, die zweite Chance, das wäre irgendwie
Ich sehe schon unsere SEO-Kollegen panisch alles ändern. Ja. Scheiße, wir haben alles auf Come
Backstage. Aber das klingt auch irgendwie nach so einem RTL-2-Titel. Aber gut, nein, aber in der Tat, ne, können sie dann gegen die dann Halbfinalisten von Alice Merton, Ray Garvey, Sido und Mark Forster antreten. Und theoretisch, wenn sie da gut performen, also zwei von Nico Santos aus dem Team, das wird dann auch reduziert über mehrere Wochen, treten da an, haben sie ja dann die Chance auf einen Sieg.
Aber das stelle ich mir schon...
Hätten wir einen Webmaster.
Boah, das wäre natürlich die Schlagzeile dann. Der neue Webmaster bei Voice of Germany. Mm. Aber ich stelle mir das schon geil vor, wenn es wirklich so wäre. Ne? Also angenommen, du wirst von den Coaches rausgebuzzert oder gar nicht gebuzzert, rausgebuzzert geht ja nicht, gar nicht gebuzzert und kommst nicht weiter und würdest dann theoretisch The Voice of Germany gewinnen.
Ja, das wäre schon irgendwie...
Das wäre schon eine geile Heldenreise, finde ich.
Ja, Heldenreise, du sagst es.
So. Tabea.
Kevin,
ich will mit dir.
Habe ich eigentlich schon deinen Namen heute erwähnt?
Nee, zum Glück nicht. Ich war eigentlich ganz glücklich, dass du dir nicht wieder irgendein Adjektiv für mich hast einfallen lassen.
Wie heißt dieses grammatische Wort nochmal?
Wie-Wort, ne, ist das?
Das Wie-Wort. Ja. Ich überlege mir noch ein Wie-Wort.
Mach mal. Ich muss in der Zeit mit dir ein bisschen über das Feedback unserer Zuhörer mit dir sprechen. Ja. Denn letzte Woche, es war die legendäre Folge 4 und wir alle wissen, eine vierte Folge ist immer die schwierigste beim Podcast. Wir haben ProSieben.
Ist das so? Du hast vor Beginn dieser Sendung gesagt, die 5 ist die schwierigste.
Das entscheide ich in ungefähr 30 Minuten.
Okay.
Frag mich in 30 Minuten.
Dann sagst
nochmal.
Du, die 6 ist übrigens auch eine Herausforderung.
Die ist richtig schwierig.
Na
ja.
Gut, aber legendäre Folge 4, unser ProSieben Stadtlandfluss.
Ja, Zuschlag den Besten. Und wir mussten uns, das können wir glaube ich verraten, sehr viel Häme der Kollegen irgendwie anhören in den letzten Wochen. Ich kann mich an eine Situation unten bei uns an der Kaffeebar erinnern. Da kam plötzlich, ich darf es aus Gründen der Anonymität, nennen wir ihn M.R. liebe Grüße, kam zu mir und hat wirklich gesagt, also ohne dass wir über den Podcast geredet haben, sag mal, bei J fällt euch nicht Joko ein? Und da hat er natürlich völlig recht. Wir hatten den Buchstaben J. Uns ist nicht Joko eingefallen als ProSieben-Gesicht. Uns ist nicht Jerks eingefallen als Sendung. Was ist mit uns los? Sind wir überhaupt noch tragbar? Fragezeichen.
Man muss sagen, das ist mit Lampenfieber echt ein bisschen was anderes. Wenn man dann plötzlich unter Zeitdruck steht, das fällt einem nicht so schnell ein.
Ja, das habe ich auch argumentiert.
Dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja, und Joko auch nicht mehr.
Nee.
Nee, das ist ganz schlimm. Und dann läuft noch diese Spannungsmusik im Hintergrund. Und stell dir vor, du wärst jetzt wirklich noch in einer Live-Sendung und es wären noch Kameras um dich herum.
Ja.
Und jeder guckt auf dich. So sind wir ja völlig in der Anonymität des Podcasts verschwunden. Das geht dann. Aber naja.
Wir werden noch ganz viel Stadtlandfluss spielen, versprochen, und dann werden
nicht,
uns
aber
die witzigsten, die heute nicht.
Nee, aber irgendwann. Unsere Hörer, darauf wollte ich hinaus, die haben uns auch tolle Vorschläge gemacht, denn ich habe ja gesagt, unter dem Hashtag Pro7Podcast, da könnt ihr uns natürlich immer erreichen, uns mit Lob überschütten, wie geil wir das machen, wie toll unsere Stimmen sind. Okay, wenn ihr was nicht so gut findet, dann könnt ihr das auch da natürlich über Twitter posten. Aber mir wird jetzt nichts einfallen. So, ihr habt uns jedenfalls tolle Rubriken geschickt für unser ProSieben Stadtland Fluss und die wollen wir euch ganz kurz vorstellen. Die sind hiermit offiziell aufgenommen in den Katalog, wenn wir es das nächste Mal spielen. Dart Tonis 180.
Mhm. Hat vorgeschlagen, wir könnten ja ein Best of TV Total als Rubrik einführen. Also tatsächlich besondere Gäste, witzige Rubriken, Aktionen, Sportevents. Mhm. Oh, da fällt mir gleich dieses Maßkrug-Trinken mit dem Kotzen ein.
Maßkrug-Trinken?
Ja, das passt ja jetzt zur Saison, weil September ist.
Aber was
es
hat
ging
das
noch darum, dass es hieß, man könnte auch mit zwei Maß Bier noch Auto fahren. Und dann hatte er live in der Sendung jemanden, der zwei Maß Bier exen musste. Daran erinnerst du dich nicht? Alles klar.
Legendärer TV-Total.
Mass-Bier-Exen ist mit M. Egal.
Ja.
Das ist meins, wenn wir den mal wieder spielen. Ja. Und zweiter Punkt. Schade, dass es diese ProSieben-Sendung nicht mehr gibt. Mhm. Da hätte man ja auch dann, das nennt sich dann ProSieben-Comeback-Show. Comeback-Stage. An
Stimmt.
der Stelle, so können wir die Rubrik nennen.
Das wäre ein möglicher Titel. Geht auch ein bisschen einher mit den Vorschlägen von Es regnet kaum bei Twitter. Tolle Nicknames übrigens. Nämlich eine Rubrik, darin ist ProSieben besser als RTL. Finde ich auch sehr schön. Spoiler, es ist nicht die Einteilung der Werbezeiten. Ja, das müssen wir nochmal genau untersuchen. Ne? Also ich habe gestern Abend Vox geguckt, ja, habe ich getan, Höhle der Löwen. Ich sag mal, da müssen wir nochmal genau nachmessen, wer da jetzt vorne liegt, ne, mit den Werbezeiten. Dann Pro7-Formate von 1723, die ein Revival verdienen.
Da sind das wir wieder beim Comeback.
Sehr schön, genau. Und hat auch hier direkt einen Spoiler mitgegeben, die Pro7-Märchenstunde.
Lang, lang ist es her.
Ja, ich glaube damals produziert von dem Team von Tommy Krapweiß. Kennst du noch Tommy Krapweiß? Nee, RTL Samstagnacht. Macht auch Bernd das Brot.
Oh, na dann.
Ja, der hat die Pro7-Märchenstunde, glaube ich, geschrieben oder produziert, ich weiß es nicht mehr. Und dann hätten wir noch eine schöne Rubrik, die natürlich bei Pro7 passend ist. Unverhältnismäßige Aufgaben für Joko und Klaas oder das Duell um die Welt, was quasi Spiele und Brainstorming in einem wären.
Geben wir natürlich dann alles, was wir dann bei unserem Stadtlandfluss rauskommen, gerne an die Redaktion von Joko und Klaas weiter.
Absolut, ich glaube, das sind Spitzen.
Hab ja eh manchmal das Gefühl, vielleicht fällt dir nichts Neues ein, jetzt wo sich da das ein oder andere Spiel dann wiederholt, jetzt auch am Wochenende, ne, gab es eine Aufgabe, die Joko nicht geschafft hat, haben sie die wieder aus dem Zylinder
gezückt. Ja gut. Aber das finde ich, das ist ja dann okay. Also wir reden über die Aufgabe von Charlotte Roach in Russland. Und sie musste an 4 Titanhaken im Rücken, was man halt am Wochenende so macht als Freizeitaktivität in Russland, musste sie Bungee springen, an ihrer Haut quasi befestigt. Und Joko hatte diese Aufgabe 2015 schon mal und hat sie damals abgebrochen, beziehungsweise sie gar nicht erst angetreten. Und er sollte nur, in Anführungszeichen, in einem Tandemsprung mit Stanislav, so hieß der Russe, von dieser Brücke springen. Oder von einem Gebäude war es damals. Mhm. Ja, Charlotte Roach hat es gemacht. Und ich war ja, es war eine Live-Sendung, Duell um die Welt, letzten Samstag hier in der Bavaria in München am 31. August. Wir sagen, da sind wir dabei, weil man weiß ja nie, wann man uns hört. Und ich muss schon sagen, das war
du
schon...
Du möchtest einfach auch nur sagen, dass dein Terminkalender so gut gepflegt ist, dass du genau weißt, was du am 31. August um 20.15 Uhr getan hast.
Ja.
Du hast ein Alibi, meinst du? Hat dich jemand gesehen dort?
Mehrere Personen, ja.
Okay. Mhm. Unter anderem Charlotte Roach.
Unter anderem Charlotte Roach. Und das Spannende war ja wirklich, also ich habe den Beitrag ja ein paar Tage vorher schon gesehen und habe ihn dann im Studio auf dieser großen Leinwand dann nochmal erlebt. Und das Spannende war ja dann wirklich, die Reaktion des Publikums auch zu beobachten. Ne? Und dieses Raunen, was da durchs Studio ging, als Charlotte dann wirklich in diesem Moment sagt, ach fuck it, ich mach's. So. Und ich glaube, es hat in dem Moment auch noch niemand geglaubt, bis sie da wirklich dann lag und sich diese Titanhaken in den Rücken hat stechen lassen. Großen Respekt, natürlich verstehe ich, wenn man die Frage stellt, warum macht man das denn? Ja, warum geht man denn so weit? Aber ich meine, Charlotte Roach, wer sie kennt und ihre Biografie und ihre Lebensgeschichte, die hat halt schon verrückte und bekloppte Sachen gemacht. Ne?
Und das fehlte halt noch auf ihrer Bucketlist.
Das war das Einzige, was noch fehlte.
Hatte sie sich wahrscheinlich damals 2015 aufgeschrieben, wenn mich mal jemand fragt.
Wenn es jemals eine Team-Edition vom Duell um die Welt gibt, will
ich machen.
An den Haken in Russland von der Eisenbahnbrücke springen.
Aber wenn du live vor Ort warst, hast du dann auch noch live die Narben gesehen?
Ja, wobei die jetzt gar nicht so riesig waren. Also es, natürlich sieht man es, klar, es sind halt 8 Löcher, ist jetzt nichts, was irgendwie noch sehr spektakulär aussieht oder was so aussieht, als ob es wehtut.
Ein gelöcherter Rücken kann ja auch entzücken.
Ja, ist ja auch ein Statement irgendwo. Ne?
Wenn man durch andere lassen sich tätowieren, dann hat man halt mal...
Wenn man durch Berlin geht, finde ich, kann man auch mal 8 Löcher im Rücken haben. Das ist gar kein Problem.
Oh, nee, aber krasse Aufgabe wirklich.
Auf jeden Fall. Also auch meinen größten Respekt. Ich wäre nicht mal auf diese Brücke da hoch, auf diese Eisenbahnbrücke. Geschweige denn, ich wäre normal da an einem Bungee-Seil runter. Von daher größten Respekt an Charlotte Roach. War halt schon extrem. Und Klaas hat auch an diesem Abend natürlich gesagt, eigentlich können wir das Duell um die Welt jetzt einstellen. Also was soll
kommen? Du kannst keine Steigerung mehr davon schaffen. Nee. Ne?
Und danach kam irgendwie Paul Janke, der in Nigeria einen Nollywood-Film drehen musste mit dummen Special Effects. Natürlich ist das was komplett anderes, aber das ist ja das Schöne am Duell um die Welt.
Das ist fast dann nicht wie Steven Gätchen im Peniskostüm.
Genau, ja. Steven Gätchen in Japan im Peniskostüm.
Auch schön.
Er war ja nicht
Aber du wolltest jetzt damit sagen, es ist eigentlich, sie hören, man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist oder am schmerzhaftesten. Du willst jetzt sagen, es ist vorbei mit Joko und
Klaas? Auf gar keinen Fall. Es gibt noch so viel bekloppte Sachen.
Und ein paar Sachen noch, die Joko nicht gemacht hat, die man ja noch wieder rausholen könnte.
Eben. Und auch Klaas hat viele Dinge gemacht. Ich habe mal durchgezählt.
Er hat auch viele Dinge, aber nicht so viele Dinge nicht gemacht.
Ich habe durchgezählt. Okay, ich habe durchzählen lassen. Liebe Grüße an die Kollegen von Florida TV, die mir eine Liste geschickt haben.
Hashtag Praktikantin.
Nee,
des Jahres.
Ich habe die genaue Zahl jetzt leider nicht im Kopf. Ich habe es nicht vorbereitet. Ganz schlecht von mir.
Och,
das, Kevin. Das ist nicht der Ulrich Meier in mir, den ich sonst kenne. Ne? Das ist er nicht. Ich glaube, es gab insgesamt bisher 72 Duelle von Joko und Klaas. Und 12, glaube ich, wurden nicht absolviert oder abgebrochen oder nicht geschafft.
Okay.
So. Also ich finde, es ist eigentlich...
Wir haben noch ein paar Shows übrig, meinst du?
Ja, und ich finde, es ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Was ich aber ansonsten noch ansprechen wollte, bei der Live-Sendung beim Duell um die Welt. Es gab ja diese schöne Eröffnungssequenz, die mir als Fernseh-Junkie schon sehr gefallen hat. Die Sendung begann und dann wurde quasi nach 4 Minuten, es war voraufgezeichnet, umgeswitcht in die Live-Sendung und es wurde eröffnet im Stile von Denn Sie wissen nicht, was passiert, was gleichzeitig live auf RTL lief. Und herauskam quasi in Verkleidung Joko Jauch, Klaas-Häufer Gottschalk und Janine Schöneberger, die dann begrüßt haben. Und irgendwie hat man sich ja schon erwartet, das war ja dieses oft beschworene, dieser Live-Moment im Fernsehen. Mhm. Ne? Und dieses Mal zwei große Sender sind live gegeneinander mit den größten Künstlern, die sie haben, ne, angetreten. So. Also dachte man ja schon, hey, wenn RTL irgendwie mal um 20.30 Uhr auf seinen Kontrollmonitor guckt, ob die Kollegen von ProSieben schon Werbung machen, sehen sie ja, dass da jemand moderiert, der, sagen wir mal, zumindest den handelnden Personen gerade sehr ähnlich sieht. Ne? Aber es wurde nicht reagiert.
Das finde ich ein bisschen schade, ehrlicherweise. Ich meine, weißt du, da die Kölner Jecken, den hätte ich ja schon ein bisschen mehr zugemutet da.
Ja, vor allem auf Twitter hatten wir dann auch gelesen.
Vielleicht hatten wir voll gute Gegenideen, wie wir hätten antworten können. Also muss man ja sagen, das zeichnet die beiden ja auch aus. Wissen wir ja, Joko und Klaas, improvisieren können sie. Das wäre bestimmt ein legendärer Schlagabtausch geworden. Ja. Aber wir haben den ersten Schlag ausgeteilt. Er wurde leider nicht zurückgeteilt. Schade. Nee.
Also so gesehen K.O., ne?
Ja, einfach
für RTL.
K.O. für RTL, muss man leider
sagen.
Haben
sie sich einfach nicht gewehrt. Nein, aber ich habe mir auch gedacht, das könnte wirklich so ein schöner Moment.
Obwohl Frau Schöneberger dann noch irgendwas gepostet hat, dass sie an 4 Titanhaken hängt. Und dann habe ich gedacht, hä, aber du bist doch Janine Michaelsen und nicht Charlotte Roach. Aber okay. Gut, irgendwas.
Naja, aber das war in meinem Fernsehherz, war das auch meine Idealvorstellung, dass ich gerne gehabt hätte, dass irgendwie nach einer Werbung drauf reagiert wird, dass Barbara Schöneberger anmoderiert. Wir haben gehört, auf einem anderen
Selbst
Sender.
Selbst die Öffentlich-Rechtlichen sind, haben das damals bei Böhmermann geschafft und reagiert in den Nachrichten. Da gab es auch
so
mal einen Schlagab. Weißt du?
Ja,
das meine ich.
Ja,
also
aber,
das war.
Aber das hätte sich so angeboten oder auch Twitter hat dann auch gesagt, ey, es wäre doch geil, wenn die jetzt irgendwie live dann mal eine Skype-Schalte machen würden. Das ist einfach so was mal Beklopptes von Sender zu Sender live. Hätte ich irgendwie gefeiert, war leider nicht der Fall. Egal.
Hätten ja auch nur beide Parteien gewinnen können. Weißt du, das ist so eine klassische Win-Win-Situation eigentlich gewesen. Gut. Schade.
Beim nächsten Live-Duell sind wir mit dem Podcast vor Ort und werden das dann live begleiten. So als Backstage-Reportage mit dem Podcast. Finde ich auch mal geil.
Du wolltest sagen, wir geben jetzt RTL ein bisschen Vorlauf, damit sie was vorbereiten können.
Ja. Das will ich damit sagen. Aber Achtung RTL, exklusive Ankündigung. Das nächste Duell um die Welt ist gar nicht so weit weg. Leider nicht live, aber ihr könnt trotzdem darauf reagieren. Nämlich am 5. Oktober, jetzt schon mal in alle Aufgabenhefte eingetragen. Am 5. Oktober startet das nächste Duell um die Welt in der Team Edition. Das könnt ihr hier schon ganz exklusiv erfahren. Wurde, glaube ich, diese Woche produziert hier in München. Und wer ist denn mit dabei?
Ich freue mich tierisch auf H.P. Baxter. Hyper.
Ich weiß noch nicht, was H.P. Baxter machen muss.
Ich freue mich jedes Mal auf H.P. Baxter, genauso wie ich mich auf David Hasselhoff freuen würde. Der ist nicht dabei, aber ich freue mich jedes Mal, wenn David Hasselhoff irgendwo auftritt.
David Hasselhoff im Duell um die Welt wäre auch geil.
Wäre großartig.
Auf jeden Fall.
Stimmt.
Notiere ich direkt.
Ja.
Dann ist noch mit dabei Mario, ich gehe mal noch einen rauchen, Basler. Auch immer gerne gesehen in unseren Shows. Dann haben wir noch
Edin Hasanovic. Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen schon? Ne?
Hasanovic, glaube ich, weil auf dem C so. Hinten noch so ein, so ein Strich nach
oben. Dann liegt die Betonung weiter vorne.
Hasanovic.
Entschuldigung.
Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung.
Können wir ihn ja fragen. Schauspieler auf alle Fälle.
Ja, er ist auch mit dabei. Und dann tritt noch an Janine Michaelsen.
In der Doppelrolle quasi.
Als
sie
Barbara Schöneberger als Janine Michaelsen und als
Janine Michaelsen. In der Dreierrolle meinst du? Nein, aber sie moderiert tatsächlich und dann sieht man quasi noch eine Matz ist das ja dann auch, ne?
Genau, ja, es ist, ist natürlich alles vorproduziert in dem Fall. Und
Janine, aber sie überlebt, das ist ja schon der große Spoiler, wenn sie dann da steht und moderiert.
Ja, ich wollte die Geschichte eigentlich noch an die Kollegen der Bild geben. Hm. Wird sie es überleben? Fragezeichen, aber jetzt ist es
ich natürlich. Ich habe ja von H.P. Baxter lange nichts mehr gehört, ne?
Naja, musst du mal deine Spotify-Playlist wieder anschmeißen. Ja. Janine Michaelsen war ja auch in der letzten Team-Edition schon mit dabei und hat schon was Krasses gemacht. Also irgendwie aus, ich weiß nicht, 12 Kilometer Höhe mit dem Fallschirm runtergesprungen. Also schon auch eine Joko-Aufgabe.
So, ja, ja, dieser Fallschirmsprung, wo du theoretisch bewusstlos wirst, weil das also alle Sachen krank. Ganz ehrlich, für mich ist das schon eine Riesenaufgabe, eine Spinne im Keller wegzumachen. Da würde ich schon irgendwie draufgehen. Und die springen da aus irren Höhen an Titanhaken. Und also so viel Adrenalinkitzel habe ich nicht. Auch geil, wie Tim Melzer damals gesagt hat, ich finde schon geil. Ich habe zwar ein verbranntes Gesicht gehabt, aber...
Aber ein geiles Video
aber ich habe jetzt ein geiles Video. Das geht an mir vorbei, aber ich... Guck's mir trotzdem an.
Aber hey, so ein Video, das ist das, was am Ende bleibt. Ne?
Ja.
Das ist im Internet für alle Zeiten. Passt. Janine Michaelsen, ich habe auch das Duell noch nicht gesehen. Also da sind alle, die jetzt bei der Aufzeichnung schon waren, von unseren Hörern im Vorteil, weil die wissen ja schon, was auf sie zukommt. Aber anhand des Trailers lasse ich schon meine Fantasie wieder aufblitzen. Ich glaube, dass Janine Michaelsen die Aufgabe von Klaas in Finnland übernehmen muss.
Habe ich nicht gesagt, die nehmen alle alten Aufgaben wieder her, die nicht geschafft worden sind.
Naja, okay. Zu Recht. Mhm. Und es war dieses Eistauchen, als Klaas das legendäre Luft zum Besten gab.
Von einem Loch zum nächsten Loch.
Genau. Ja, ja.
Ja.
Ich glaube, das
ist dann das Winterloch.
Das Winterloch im Sommer.
Ja.
Also 5. Oktober gibt es die nächste Folge. Freuen wir uns alle schon drauf. Duell um die Welt.
Herrlich,
Team
herrlich.
Edition. Ne?
Ja.
Jetzt haben wir die Oktoberausgabe fast auch schon. Das Jahr ist eigentlich schon vorbei. Es gibt schon Lebkuchen.
Ja, vor allem Voice läuft ja auch dann gefühlt bis Weihnachten. Also insofern ist es ja echt eigentlich vorbei.
Es gibt schon Lebkuchen im Supermarkt.
Übrigens, weißt du was? Mario Basler lebt. Der hat's auch überlebt, kann ich dir sagen.
Das freut mich natürlich
ja,
sehr.
Ja, weil wie nämlich, kommst du jetzt apropos von Luft, fällt mir ein.
Achso, ich du dachte, sagst, du kommst von Lebkuchen auf...
Nee. Okay. Weil Mario Basler doch beim Duell um die Welt bei der Team Edition dabei ist und du jetzt sagst, Klaas hechelte nach Luft. Und das hat auch Mario Basler getan. Der ist nämlich noch, der ist unsere Allzweckwaffe neuerdings. Der ist auch bei einer anderen tollen ProSieben-Show dabei, nämlich Renn zur Million. Wenn du kannst. Also bei Mario geht's, glaube ich, weniger um die Millionen, die er gerne haben wollen würde, sondern Renn, wenn du kannst. Er musste da sehr viel keuchen und schnaufen.
Also für ihn war das die Herausforderung.
Glaube ich.
Renn,
aber
wenn du kannst.
Worum geht es eigentlich? Ne?
Das war übrigens eine neue Folge aus der Kategorie Tabea Werner leitet über. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei in Folge 17.
Ich hole gleich meinen Klingelknopf
Tabea Werner
mit.
Leitet über.
Immerhin kann ich noch leiten, weil ich so elektrisiert bin, weißt du?
Bist du auch Leitung?
Der scherzige Kevin.
Ach, ne, das passt aber nicht.
Nee, ich muss mir noch was mit K überlegen, ne?
Ja. Renn zur Million, wenn du kannst. Du hast es
der
gesagt.
Der kackwitzige Kevin. Pff. Nein, aber deswegen, da ist Mario Basler auch dabei. Das ist unsere tolle neue Show, unsere Hindernisshow, die wir produziert haben und die tatsächlich jetzt auch im September kommt.
Mhm.
Am 10. September geht's los. Ist ein riesiger Parcours auf einem Industriegelände und tatsächlich, wie der Titel schon sagt, renn zur Million, wenn du kannst. Es gibt verschiedene Hindernisse, die du ablaufen kannst. Und je nachdem, wie weit du kommst, wenn du diesen Parcours ganz bis zum Ende schaffen solltest, gewinnst du 1 Million. Aber es gibt immer zwischendurch Hindernisse, wo du eben schon mal einen Geldwert einloggen kannst sozusagen und dann entscheiden kannst, nee, ich nehme das Geld, ich bin nach Hindernis 1 raus, ich nehme die 5.000 Euro und gehe oder
nehme ich.
Du würdest gar nicht bis zu Hindernis 1 kommen.
Rennst zum Cent, wenn du kannst, wäre bei mir
so.
Der Titel.
Ja. Aber du kannst auch entscheiden, nee, ich setze alles, ich renne weiter und versuche den nächsten großen Betrag zu sichern oder am Ende bis zu 1 Million. Und tatsächlich, wie gesagt, Mario Basler ist einer der Teilnehmer, der da mitmacht.
Es sind ja mehrere Sportler, die als Verfolger quasi dann
das antreten. Kommt noch als Handicap dazu. Also es ist nicht der Parcours alleine, den du ablaufen musst, sondern du läufst auch ein bisschen gegen die Zeit.
Eben. Und ich habe es so verstanden, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich als Läufer... Stimmt, ich als Läufer ist schon mal komplett falsch.
Das ist schon wieder kackwitzig, Kevin.
Das widerspricht sich schon komplett, da hast du völlig recht. Nein, ich als Läufer würde jetzt sagen, okay, ich renne jetzt über das erste Hindernis und am Ende muss ich dann irgendeinen Buzzer drücken, um quasi schon mal zu sichern.
Ja.
Habe dann gegenüber den Profi-Verfolgern, was ja unter anderem auch hier Fabian Hambüchen ist, den wir ja auch aus vielen Sendungen kennen, Kunstturner, Olympiasieger, also alles, das sind natürlich professionelle Sportler, der würde mich jetzt verfolgen. Das heißt, ich habe dann aber einen Zeitvorsprung. Zwei Minuten, immer.
Sind immer 2 Minuten Vorsprung, die du hast. Und der Verfolger, wenn der dich einholt, dann ist es für dich vorbei, dann bist du raus. Genau.
Okay.
Oder du bist raus, weil du selber entscheidest nach dem Hindernis.
Weil 2 Minuten hört sich ja erstmal ziemlich viel an.
Ja.
Aber ich glaube, je nach Hindernis, gut, wenn Mario Basler, würde ich vielleicht noch...
Auch der hat nur 2 Minuten Vorsprung gekriegt.
Würde ich auch nicht schaffen. Ja. Aber Mario Basler ist doch der Verfolger, oder rennt
der? Nein, der rennt.
Der rennt um die Millionen.
Ja, das sag ich doch die ganze Zeit.
Jetzt habe ich es verstanden.
Der rennt, der ist nicht der Verfolger, der wird verfolgt von einem Profisportler.
Verstehe.
Der rennt um die Millionen.
Ja, dann.
Aber wie gesagt, er ringt auch sehr stark nach Luft und ich glaube, er weiß nicht, ob er die ein oder andere Zigarettenpause eingelegt hat. Nein, Quatsch. Vielleicht habe ich gespoilert, dass er die Million gar nicht kriegt, weil er muss ja jetzt auch wieder bei Duell um die Welt mit. Na gut, egal. Nichtsdestotrotz ist es gar nicht so einfach, sind schwerste Bedingungen gewesen.
Aber bei
Duell
um die Welt kriegst du ja auch keine Gage, da geht es ja um Ruhm und Ehre.
Und um ein geiles Video am Ende, habe ich gelernt.
Und um eine Stange kippen.
Genau. Aber man muss sagen, wir haben aufgezeichnet in Hattingen, auf, wie gesagt, so einem Industriegelände, das alles aufgebaut.
Ist das im Ruhrpott?
Ja. Das sind tatsächlich so Hindernisse wie so Riesentürme, auf die man raufklettern. Man muss so Seile hochklettern in Windeshöhe. Man muss über Schaumstoff Sachen rüberspringen oder so. Und pass auf, das größte Hindernis war aber, glaube ich, es hat in Strömen geregnet bei den ersten Aufzeichnungen. Es ist alles glitschig und nass.
Irgendwann im Juli, ne? Haben wir aufgezeichnet.
Ja, es ist alles glitschig und nass. Also es war wirklich sinnflutartig am Anfang. Und das ist natürlich dann nochmal schwieriger, wenn du sowieso schon irgendwie da Stufen hochtapern musst auf so einen dünnen, schmalen Turm. Und dann ist auch noch alles rutschig und nass, also echt schwierig. Das Ganze wird moderiert übrigens von Rebecca, mir und Daniel Aminati.
Kudu.
Der Kudu ist zurück.
Oh, schön.
Und kommentiert übrigens von Elmar Paulke. So, weil ist ja ein Sportevent.
Wer sonst?
Ja.
Ja. Also mir würde da jetzt auch keiner ansonsten einfallen. Das Schöne in der Vorbereitung zu dieser Sendung bei Renn zur Million, wenn du kannst, es gab eine Schlagzeile, die ich hier an dieser Stelle zitieren möchte, von der WAZ.
Ich finde, das wäre auch ein gutes Beispiel für Schlag die Zeile gewesen.
Ja, habe ich auch kurz überlegt, aber dafür ist die Zeile an sich jetzt eher unspektakulär, aber das an sich ist witzig. Als noch nicht bekannt war, dass wir das produziert haben, und du hast es ja eben schon schön beschrieben, das ist so ein schönes Industriegelände, ne, schön ein bisschen schon abgeranzt und irgendwie geil atmosphärisch, aber
Kletterwand
in der Nacht,
und alles,
wenn du das natürlich entsprechend illuminierst, das heißt mit wie beim Privatfernsehen.
Aber was ich nicht gesagt habe übrigens, große Herausforderung, Nachtdreh, damit man das halt irgendwie schön illuminieren dran.
Bist du auch
kompletter versetzter Dreh, also komplett nachts gedreht.
Aber wir beim Privatfernsehen wissen natürlich, wie du sowas inszenierst. Da wurde alles an Licht, was wir irgendwie zur Verfügung haben, in Unterföhring rangekarrt. Lichtkegel, die in den Himmel scheinen und diese ganzen Parcours entsprechend angeleuchtet. Und das entsteht natürlich dann in der Nacht über Hattingen in dem Fall ein schöner Lichtkegel. Also du hast natürlich dann von Weitem auch schon gesehen, irgendwas findet da statt. Ne? Also das ist alles sehr hell. Und wenn ich mir dieses Foto, was ein Leser dann der WAZ zugeschickt hat, so angucke, das sieht für mich auch so ein bisschen, ich zeig's dir mal kurz rüber, so ne, du siehst so ein paar Punkte im grauen Nachthimmel.
Sieht ein bisschen aus wie so 5 UFOs.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich dachte nämlich ganz kurz, Uri Geller ist schon wieder da und sucht die UFOs auf ProSieben. Das ist nicht der Fall. Es ging um Renn zur Million.
Next Uri Geller mit N, merken wir uns. ProSieben Schuss, die nicht wiederkehren.
Next Uri Geller, ja. Obwohl, vielleicht gibt's einen Kampf.
Geht auch mit T. Next Uri Geller.
Die WAZ titelt jedenfalls, seltsame Lichterscheinungen am Himmel kommen von TV-Show. Die haben es dann irgendwann rausgefunden. Ich lese kurz vor. Seltsame Lichterscheinungen, in Anführungszeichen, werden seit einigen Tagen am Bochumer Nachthimmel beobachtet. Es handelt sich um Lichtspiele einer TV-Produktion.
Da war wieder der Ulrich Meier in dir.
Ja, ich muss noch das Papier in der Hand zusammenrollen. Seit einigen Tagen wundern sich Anwohner im Bochumer Südwesten über seltsame Lichterscheinungen in der Nacht. Es flackert und flunkert. Flunkert? Sagt man flunkert? Das unbekannte Licht in Bochum-Linden, schrieb ein Leser und fügte ein Handyvideo bei. Die Watz fragte bei der Sternwarte in Bochum-Sundern nach und hat sich herausgestellt, weil es natürlich auch angemeldet war, aha, da wird was produziert. Finde ich aber schon witzig, wie dann manchmal so der Gang der Dinge ist für so eine Sendung.
Ja, Lichtverschmutzung über Hatting. Ja. Wusstest du, dass es das gibt?
Lichtverschmutzung.
Lichtverschmutzung.
Ganz schlimm. Nun ja, wir haben es schon gesagt, ab dem 10. September geht's los, Primetime 20.15 Uhr. Und das Ganze läuft dann auch immer dienstags.
Ne? Genau. Also wie gesagt, renn, wenn du kannst, entweder bis zum Ende der Hindernisse oder du wirst vorher von einem Verfolger eingeholt.
Das wäre bei mir
definitiv. Wie gesagt, der ein oder andere Promi hat sich da auch drunter gewagt. Unter die Kandidaten und unter die Verfolger in beiden Teams.
Und nicht unter irgendwelchen Masken. Das heißt, man erkennt sie. Weil du nämlich gerade vom Kudo hier geredet hast, respektive von Daniel Aminati.
Du hast gesagt, der Kudo. Ich habe ihn mit seinem richtigen Klarnamen angesprochen.
Für mich bleibt er jetzt immer der Kudo. Doch. Ich würde es auch gerne in den Programmzeitschriften bei TAF so abgedruckt sehen. Moderation, Rebecca Mir, cool.
Ja, machen wir.
Aber apropos Masksinger, wir sind ja immer noch gehypt von dieser Sendung. Es gibt bald ein Duell, also einer Maske zumindest von Masksinger, nämlich des Siegers vom Astronauten.
Yay!
Max Mutzke tritt nämlich im nächsten Schlag den Star an, am 21. September gegen...
Ich hab's gut. Teddy Teclebran, ich weiß, wie man es ausspricht.
Da ist auch kein Akzent drauf oder irgendwas, nee, von daher passt das. Genau, Teddy Teclebran.
Unser Comedian.
Ja, wir haben ihn ja hier in unserer ersten Folge quasi begleitet, kann man sagen, mit 1,30. Ne, da haben wir die Show in 90 Sekunden beschrieben. Geht im Übrigen auch weiter. Spoiler, Spoiler. Und er tritt an.
Aber er hat noch ein bisschen Zeit, bevor es weitergeht. Und deswegen kann er noch mal in Schlag den Star antreten.
Ja, das kann man schon mal machen. Das nimmt man noch mit so zwischendurch.
Ja.
Ist dann übrigens auch wieder live. Ne? Nicht wie Schlag den Besten, das war ja vorproduziert. Schlag den Star, dann wieder live.
Da bin ich gespannt.
Ich überlege gerade, um wie viel Geld geht es bei Schlag den Star? 100.000, ne? Das ist immer. Doch, 100.000, ja. Ich logge ein, Herr Jauch. 100.000.
Das lohnt sich für Mario nicht. Der läuft gleich bis zur Million.
Ja, natürlich.
Aber
mit sowas gibt sich ein Mario Basler gar nicht ab.
Ja, bin ich jedenfalls trotzdem gespannt.
Yes.
Max Mutzke und Teddy Teclebran, die wirken ja jetzt nicht so gerade wie das Sportler-Duell auf der anderen Seite. Ich glaube, der Max hat ein ungemeines Allgemeinwissen. Ist irgendwie so ein Raab.
Ja?
Schlagabtausch, ne? Also dann ist es irgendwie eine Sendung, also, die von Stefan Raab kommt, ne? Eigentlich mit Früher Schlag den Raab.
Wird ja auch noch produziert
Max
von Stefan Raab.
Wird produziert von Stefan Raab, aber genauso wie Teddys 1,30-Sendung auch von Stefan produziert wird.
Ja, das heißt, es ist eigentlich Schlag den Raab.
Max Mutzke kommt aus der Schmiede, es ist eigentlich Schlag den Raab. Ja. So oder so wird ein Raab-Mensch gewinnen. So.
Elton auch natürlich. Ja. Also alle sind dabei, die man aus Schlag den Raab.
Naja, aber es ist so lustig. Nee, es ist irgendwie so ein kleiner Mikrokosmos da.
Das stimmt.
Witzig.
Das stimmt.
Na gut. Aber auch eine Sache, die auf unsere Comeback-Liste fürs Stadtlandfluss kommt, ne? Schlag den Raab.
Ist notiert. Zumindest müssen wir irgendjemanden finden, der Raab mit Nachnamen heißt, den prominent machen und dann können wir die Sendung wieder so nennen. Das ist der Plan B, falls Stefan keine Zeit und Lust hat.
Na gut, Kevin, über Namensrechte und so wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Aber okay,
ja.
Die andere Sache, apropos Stadtland Fluss, auf die wir ja nicht kamen, was du gesagt hast, Jerks, das lag irgendwie so weit in unserem Hinterkopf dabei. Auch das kommt jetzt demnächst für das breite ProSieben-Publikum. Wir haben ja schon alles auf dem anderen Sender mit J, Sender ist falsch, Plattform, Join, geschaut, da läuft ja Jerks die ganze Zeit. Diese ganzen Js überall, Joko, Jerks, Join.
Janine Michaelsen.
Ja.
Janine Uhlmann.
Das Wahnsinn, ne?
Alles mit J. Und uns fällt nichts ein, weißt
du? Nee.
Uns fällt Jochen Schweizer. Nein, aber ich bin so ein bisschen neidisch, weil alle sind sie bei uns unterwegs in der Weltgeschichte. Was? In Hattingen sind sie unterwegs.
Oh ja, Nabel der Welt.
Ja, hier in Grünwald, jetzt bin ich drauf gekommen. München-Grünwald zum Duell um die Welt. In Nigeria sind sie unterwegs. Gut, ich war in Köln jetzt mal kurz irgendwie vor 2 Wochen. Aber es geht jetzt auch für die Kollegen bald nach Berlin, denn da findet nämlich am 24. September ein richtig geiler Event statt und ich wäre gerne da.
Geiler Event heißt es nicht, das geile Event?
Ich glaube, es geht beides.
Na gut.
Der Event und das Event.
Ich finde das Event besser. Aber
geschrieben
gut.
Hätte ich auch eher das Event gewählt.
Mhm, aber reden ist dann was anderes.
In der anderen Stimmung.
Ist jetzt gerade ein geiler
grade
Event.
Hat einfach
okay.
Grad Bock.
Schieß los, was kommt als geiler Event?
Ich wäre auch gerne dabei am 4. Am 24. September im Zoopalast in Berlin ein Jerks-Screening und Lesung mit Christian Ulmen und Farin.
Gibt's auch Karten? Gibt's auch Karten? Gibt's auch Karten? Echt nicht?
Nein, das Ding ist komplett ausverkauft. Irgendwie war es, glaube ich, bevor wir es irgendwo kommuniziert haben über Twitter und Co., haben sich schon Leute, die wahrscheinlich da normal auf der Seite im Zoopalast oder des Zoopalastes waren, schon die Karten gesichert, weil das wird ja
es
da
gibt
immer so.
Leute, die einfach so auf die Seite vom Zoopalast.
Naja, vielleicht wollten die Karten für den neuen, was läuft gerade im Kino, Titanic oder so. Harry Potter 1. Ich weiß es nicht.
Titanic in 5D.
Lang nicht mehr.
Genau.
Nein, es war auf jeden Fall dann relativ schnell ausverkauft und das Besondere wird da eben sein, dass Christian und Fari nicht nur einfach vor Ort sind und man die Folgen stupide guckt, was ja auch schon geil wäre auf der Leinwand mit denen zusammen, sondern die lesen auch aus den, ja, nennen wir es Skripten vor, es sind ja keine Drehbücher, sondern es ist ja einfach nur grob die Handlung, die den beiden in jeder Folge vorgegeben wird, worum es geht.
Denn das ist das vorgegeben haben sie ja auch zusammen erarbeitet, ne? Also
genau,
ja. Man muss ja auch sagen,
ja.
Christian führt ja auch Regie eben. Mhm. Aber das habe ich auch gehört. Die haben ja eben ganz grob nur die Handlung und eigentlich die gesamten Texte und Dialoge sind ja in dem Moment improvisiert. Also sie wissen, wo sie hinkommen müssen am Ende so ungefähr. Ist aber natürlich auch die große Schwierigkeit beim Dreh. Sprich, normalerweise machst du ja bei einem fiktionalen Dreh 5 Takes einer Szene, schneidest dann das Schönste zusammen, hast Schuss, Gegenschuss, hast dann nochmal die ganze Szene von einem Top-Shot und sonst irgendwie. Mhm. Aber da hast du ja am Ende bei 5 Takes 5 verschiedene Versionen wahrscheinlich, weil es wird ja nie gleich ablaufen.
Eben. Also natürlich läuft es dann alles in dieselbe Richtung und du kommst irgendwann zu diesem Punkt, zu diesem Plot, ne, den du irgendwie dann spielen musst, klar. Aber ja, ich glaube, es gab
der
mal...
Der Plot ist dann wirklich, wir essen Menschenfleisch?
Ja, unter anderem.
Das steht dann da so drin. Oder ist das improvisiert? Das ist die große Frage.
Ich glaube, das ist der einzige Plot, der da tatsächlich im Skript stand. Aber wie kommst du hin? Das ist ja die große Herausforderung. Also du musst dir im Kopf einen Dialog ausdenken. Du sitzt jetzt am Tisch. Wie unterhalten wir uns jetzt über dieses Thema? Und das stelle ich mir A, verdammt schwierig und B, auch verdammt pervers vor, was den Leuten da in dem Moment einfällt.
Aber ich finde, ich spricht dafür, dass da sehr viel Fari und sehr viel Christian drin ist in dieser Sendung. Weil
absolut.
In den Jerks-Folgen, weil du kannst ja jetzt nicht eine Rolle dann so improvisieren. Oder weiß ich nicht, vielleicht ist das auch Method Acting, dass du irgendwie dann ganz jemand anders bist. Nichtsdestotrotz sehr spannend und ich finde, man sieht es auch den Folgen an. Es wirkt viel authentischer, diese Dialoge, als wenn du natürlich irgendwie was Geskriptetes hast und irgendwie schon weißt, okay, ich warte jetzt auf meinen Einsatz und dann sage ich das und dann mache ich das. Aber ist natürlich eine ganz große Schwierigkeit für die Produktion.
Für alle, die es nicht wissen, ich glaube, wir haben es hier noch nicht gesagt, ich bin nicht der Fiction-Mensch. Also ich gucke kaum Serien, aber Jerks habe ich mir angeguckt, weil das so in die Riege fällt an Serien, die ich gerne sehe. Also zum Beispiel habe ich mir auch Pastewka angeguckt, Stromberg angeguckt, was ja alles schon sehr ähnlich ist.
Alles Folgen, ich wollte gerade sagen, über das Medienbusiness, das stimmt, für Stromberg trifft das nicht zu.
Nee, aber es ist alles in diesem Mockumentary-Style, hieß es ja bei Stromberg. Das heißt, es war ja eher die Situation in einer Versicherung zufällig mitgefilmt. Also es wirkte einfach so, als ob das der ganz normale Dialog im Arbeitsalltag wäre. Und bei Pastewka mochte ich eben auch, oder mag ich nach wie vor, dass er sich eben selbst spielt. Also es ist irgendwo ein sehr natürlicher Umgang mit dieser Person. Man hat direkt einen Zugang. Und bei Christian und Fari ist das ja genau der Fall. Also es spielt sich ja jeder selbst. Plus dieser Aspekt, man merkt einfach, da gibt es keine festgeschriebenen Sätze.
Und es ist übrigens auch noch der Aspekt, sowohl Pastewka als auch Jerks sind sowas von Fremdschämen.
Ja.
Also,
und Stromberg auch so ein bisschen, ne?
Ja, aber Stromberg ist gefühlt dann noch mehr eine Rolle irgendwie und ein bisschen fiktiver, während bei Pastewka ist nicht ganz so schlimm Fremdschämen wie Jerks. Das muss man einfach mal sagen. Wer auch immer es schon. Wer es noch nicht geguckt hat, guckt es euch an, aber...
Ich kann auch verstehen, wenn es
nicht... Man kann da auch nicht viele Folgen am Stück gucken, weil da muss man erstmal kurz zwischendurch durchatmen.
Absolut.
Und denkt, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht.
Und ich kann es auch verstehen, genau wie ich es beim Duell um die Welt verstehen kann, wenn jemand sagt, ich kann mir das nicht angucken. Ich weiß, es ist gut gemacht und es ist super, aber es ist einfach für mich krank. Ein bisschen drüber und krank. Das muss man schon mitbringen, um Jerks zu gucken und zu lieben. Und du hast natürlich völlig recht, bei Pastewka war es so, der tritt halt von einem Fettnapf in den anderen.
Ja, aber es ist fast doch ein bisschen...
Und es ist so boah, du Dödel, du machst immer alles falsch. Aber bei Jerks tut's halt schon wirklich richtig fies weh und es ist schon richtig asozial.
An sich finde ich es ja auch gut, dass sie mit Tabus so brechen, weil du denkst, also weiß ich ja auch von mir im privaten Umfeld, ne? Du machst den einen oder anderen Witz, wo du denkst, okay, das darf jetzt auch keiner außerhalb dieser vier Wände hier hören. Das machen die auch, nur sie senden es dann halt auch. Ja. So, und das ist, da gehört schon ein bisschen Mut dazu.
Ich fand in der dritten Staffel, also ihr könnt es gerne ja jetzt schon weggucken auf Join oder um das noch einzustreuen ab dem 8. Oktober.
Aber Mama guckt das nicht, dass auch wenn du Join hast, das ist nichts für dich. Entschuldigung, muss ich kurz einblenden. Nee,
Mama von Tabea, bitte nicht angucken. Nee,
bitte nicht.
Wir
und ich würde sowas auch nie denken und sagen, was die da machen.
Nee, wir gucken es ja auch nur, weil es beruflich ist.
Ne? Ja, ja.
Ja. Wir müssen das gucken, um auch hier drüber zu reden. Ab dem 8. Oktober, das auch hier eine weitere exklusive Info für euch, bitte jetzt mitschreiben.
Also 3 Tage nach dem Duell um die Welt.
Ja. Samstags Duell, dienstags Jerks ab 22.45 Uhr, jeden Dienstag dann die 3. Staffel auf ProSieben. Und,
mit einem fulminanten Finale bei Jerks, muss ich leider sagen.
Ja, und es wird auch aufgelöst, die letzte Staffel, die 2. Staffel endete ja damit, dass Christian verhaftet wurde und von der Polizei abgeführt wurde. Das wird in Staffel 3 aufgelöst.
Echt? Daran kann ich mich schon nicht mehr erinnern.
Ich weiß auch nicht mehr, was die Auflösung war, aber ich weiß, dass es aufgelöst wurde und ich dachte mir nur so, ach ja stimmt, der wurde ja von der Polizei abgeführt.
Ja, ja. Mhm.
Und ein kleiner Spoiler in Staffel 3, es gab eine Szene und da habe ich auch mit Daisy Rosemeier, die das redaktionell bei uns mitverantwortet, drüber geredet. Ich habe gesagt, ich fand es so extrem krass, was Christian Ulm da geschauspielert hat. Es gibt eine Szene, da verrate ich glaube ich nicht zu viel, wenn ich sage, ihm wird eine Todesnachricht überbracht. So, diese Reaktion, die war so krass gespielt, dass auch, das hat mir Daisy erzählt, sie auch, als sie das gesehen hat, dachte, okay, geht ihm das jetzt wirklich total nah und wie geil echt spielt er das denn jetzt gerade in dem Moment? Achtet da bitte drauf, ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber wenn ihr es seht, wisst ihr, was gemeint ist. Fand ich richtig, richtig, richtig stark, wirklich. Also Christian Ulm, top Schauspieler und das ist, glaube ich, für mich nochmal die höhere Kunst, das in dem Moment so abzurufen.
Und dann auch noch gleichzeitig Regie zu führen, das ist echt krass. Ja,
der also, kann schon was, der Ulm, ne?
Der das kann
schon ich damals
was,
schon, als der bei MTV angefangen hat, habe ich mir schon gedacht, der macht bestimmt auch mal so eine Serie für Join und ProSieben.
Nee, aber wie gesagt, ich finde es tatsächlich aus dem Aspekt so spannend, dass es eben bewusst anders gemacht ist und ja. Und ich finde, das Schöne ist, du kannst ja auch jetzt die 1. und 2. Staffel, auch wenn du sie schon gesehen hast, nochmal und nochmal angucken, weil du eben dann doch wieder neue kleine Hints entdeckst und denkst, ach, das habe ich ja gar nicht ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Gucken, weil man so geschockt war von der einen oder anderen Situation. Ist einfach schön. Und sind ja auch kurze, fluffige Folgen, kann man gut, also kurz und fluffig sind sie, gut weggucken. Man braucht, wie gesagt, zwischendurch ein bisschen Pause zum Atmen.
Ja, das gestehen wir euch zu. Also viel Spaß, falls ihr Karten habt für den Zoopalast. Da werden dann die Serien gezeigt und die Skripts vorher vorgelesen. Ihr seht dann das Ergebnis auf der Leinwand, finde ich schon ziemlich geil.
Vielleicht können wir ja trotzdem auch einen Spion da einschleusen. Ich habe da ganz gute Kontakte, damit wir ein bisschen erfahren, was da läuft.
Ein Spion bei Jerks?
Ja.
Na, dann warten wir mal auf die Oktoberfolge. So, ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich freue mich immer noch
Kevins Nähkästchen. Eine neue Ausgabe von Kevins Nähkästchen. Seien Sie live dabei, wenn es wieder passiert.
Ja, das spare ich mir für die nächste Folge. Nein, machen wir jetzt. Denn ich war wirklich sehr erfreut, als es bei uns hieß, dass das ProSieben-Auswärtsspiel, das hatte ich im Stadtlandfluss im Übrigen bei P, ProSieben-Auswärtsspiel, endlich weitergeht. Im September 2016.
Es ist auf die Comeback-Liste gerutscht.
Es ist definitiv in die falsche Spalte gerutscht, aber in dem Fall sage ich Gott sei Dank. Das lief zuletzt im September 2016. Es gab eine Folge davon.
So lange ist es schon wieder her, krass.
Ja, ja.
Also vor genau 3 Jahren, krass.
3 Jahre her. Und das wird jetzt fortgesetzt, aber es wurde am Konzept gepfeilt. Also die Sendung heißt nicht mehr das ProSieben Auswärtsspiel, sondern sie heißt jetzt schon mal den Namen einprägen. Und wenn ihr gute Ideen für einen brauchbaren Hashtag habt, könnt ihr uns den gerne schon mal zukommen lassen. Die Live-Show bei dir zu Hause. So. Und beschreibt eigentlich schon das, was es ist. Nämlich ProSieben kommt zu euch packt die Show in den Koffer, macht den Koffer wieder auf, zack, da sind wir und wir senden live.
Ich finde, wir haben gerade nur Titel, die eigentlich ziemlich genau sagen, was es ist. Renn zur Million, wenn du kannst, ist auch ziemlich eindeutig, ne? Aber ja, die Live-Show bei dir zu Hause.
Ja, das ist aber auch ein Trend, das aber dem Zuschauer, glaube ich, eher vermittelt wird, wenn er das in der Programmzeitschrift liest, da weiß ich, was ich bekomme. Weil, sind wir ehrlich, das Pro7-Auswärtsspiel hätte auch eine Sportveranstaltung
sein können, eben, das, ne? Meine ich, ja.
So, hier ist der Name Programm und wie schon gesagt, das wurde ein bisschen am Konzept gefeilt. Jetzt wird das Ganze moderiert von Steven Gätchen und Matthias Obtenhövel. Auch schon wieder Schlag den Raab.
Och, herrlich.
Ne? Da sind wir beim Thema.
Ich freue mich auf die beiden, die sind toll.
Mega. In der Kombination, gab es das schon mal im Fernsehen, die beiden? Nee.
Ne?
Zusammen nicht.
Nee, zusammen nicht. Sie haben sich ja abgelöst.
Freue ich mich sehr drauf. Die beiden lassen zwei Familien in einem Wohnviertel irgendwo in Deutschland gegeneinander antreten. Mitten auf der Straße kann das stattfinden, da werden die Spiele stattfinden, da werden die Promis irgendwie, die unterstützend dann noch tätig sind, für die beiden Familien rangekarrt. Da wird alles absolviert und gesendet aus diesem Ort live um 20.15 Uhr. Wann genau das kommt, wissen wir auch noch nicht, das steht noch nicht fest, aber definitiv irgendwann jetzt im Herbst.
Ne? Aber ist dann wieder geheim, wo es da stattfindet? Wie war das eigentlich beim letzten Mal?
Eben, darauf wollte ich jetzt hinaus, weil das war wirklich so eine Erfahrung, die ich definitiv jetzt aus den letzten Jahren nicht vergessen werde. Das ProSieben-Auswärtsspiel wurde damals moderiert von Elton und Palina.
Ja.
So, es gab auch nur eine Familie und es war so, du konntest dich vorher bei uns bewerben.
In einem schicken Haus.
Ja, in einem sehr schicken Haus, was vielleicht auch der Kritikpunkt von vielen zu Recht war. Du konntest dich vorher bei uns bewerben, wusstest aber nicht, dass wir an diesem Abend zu dir kommen. Das heißt, da wurde natürlich im Hintergrund klar von der Produktion abtelefoniert, seid ihr auch da und ne, ist auch alles gut, ist jetzt irgendwie, gab's
keinen. Hat es einen engeren Cast sozusagen.
Genau, also es gab am Ende, glaube ich, drei Familien, die dann in der engeren Auswahl waren und wir wussten natürlich schon, wo wir vorher hin müssen, klar. Und nur um diesen Produktionsaufwand mal deutlich zu machen, es wurde natürlich dann vorher dieses Haus von der Produktion besichtigt und im Studio wurde quasi dieses Haus nachgebaut, also zumindest die Wände, dass man ungefähr weiß, kommen wir da überhaupt mit allem, was wir da rein transportieren, durch irgendwelche Pulte, irgendwelche Requisiten, wo stellen wir das Licht auf, das musste ja alles live um 20.15 Uhr eingerichtet werden.
Ja, vor allem, du musst ja auch mal proben, ne? Also jede Live-Show wird ja auch vorab geprobt und wenn du nicht rein kannst, musst du dir irgendwie was anderes überlegen.
Korrekt, und das haben Elton und Palina dann wirklich in weißen, abgetrennten Räumen in Köln-Ossendorf irgendwo geprobt. Die Fotos waren echt sehr spannend, weil anders ging es ja nicht. So, aber jetzt kommen wir zu dem Wesentlichen. Wir waren irgendwo in Rheinhessen, in Wöllstein hieß das Örtchen, glaube ich. So, relativ kleiner Ort, weil natürlich musst du auch irgendwie ein bisschen Platz mitbringen und es kann jetzt nicht irgendwo hier in München in einer Ministraße irgendwie stattfinden, weil
also nicht bei dir schwierig. Zu Hause, da ist einfach zu klein.
Hier ist schwierig, hast du ja immer schon Probleme, einen Parkplatz zu finden, das geht gar nicht. So, das heißt,
weil deine Wohnung so klein ist.
Weißt du, das würde noch gehen.
Meinst du?
Ja, die 170 Quadratmeter kriegt man noch irgendwie geendet. So, auf jeden Fall war das Szenario wie folgt. Ich bin mit unserem Chef Christoph Körfer angereist nach Frankfurt. Wir kamen dort an und mussten dann noch mit dem Mietwagen dann weiterfahren nach Wöllstein. Es durfte natürlich, es war wirklich Sicherheitsstufe 1. Es sollte nie irgendwie vorher durchkommen, vor 20.15 Uhr, dass wir tatsächlich in diesem Ort sind. Und wir haben uns dann, sind dann in so einem Mercedes Sprinter, also es gibt auch tolle andere Marken, Opel, Ford und Co., in so einem Sprinter.
Man kann auch Transporter das einfach sagen.
Ja, aber da hat man direkt ein Bild. Mit so abgedunkelten Scheiben sind wir da reingefahren. Und dann dachten wir noch, okay, wir müssen jetzt auch möglichst hier unsere ProSieben-Merch, er hatte seine ProSieben-Tasche irgendwie dabei, bloß im Auto lassen, dass wir da nicht durch diesen Ort rennen. Und wir biegen in die erste Abfahrt in diesen Ort ein und direkt rechts, es war 5000 Einwohner, Dörfchen, ne? Und direkt rechts ist komplett abgezäunt auf einer Wiese, steht schon so ein Ü-Wagen mit riesen Antenne ausgefahren und natürlich wusste schon jeder in diesem Ort.
Und da stand drauf RTL.
Nee, da stand gar nichts drauf, aber trotzdem, die Familie wusste ja, sie ist zumindest in der engeren Auswahl und jeder in diesem Ort wusste natürlich, ProSieben ist da. Und dann stellen wir das Auto ab und laufen weiter Richtung Richtung Regie und da kommen uns dann plötzlich auch Menschen entgegen mit ProSieben-Team-Shirts, wo wir schon dachten, okay, die Geheimhaltung hat nicht funktioniert. Also dementsprechend sah das natürlich dann auch im Fernsehen und das war ein Kritikpunkt für viele so aus, ach, das kann uns niemand erzählen, die wussten vorher Bescheid, die stehen ja komplett gestriegelt da und sind schon fein rausgemacht. Ja, natürlich, weil die das vorher natürlich irgendwo gesehen haben und in einem 5000-Seelen-Örtchen spricht sich sowas relativ schnell.
Du weißt ja nicht, ob die anderen beiden Familien nicht auch geschniegelt und gestriegelt dastanden.
Wahrscheinlich, ja. Ich weiß noch, dass Elton dann aus der
Regie... 400 Quadratmeter Haus. Die anderen waren nämlich viel größer.
Eben. Ich weiß noch, dass Elton dann aus der Regie, wo man, also man sah noch nicht, in welchem Ort wir sind, dann auch diese zwei Familien, die es nicht sind, angerufen hat, live, und hat nur gesagt, ach, seid ihr bereit? Wir können ja theoretisch kommen. Mhm. Ja, wir sind bereit. Ihr seid leider nicht. Schade, tschüss. Und dann sind wir wirklich live und es war mit das Bekloppteste, was ich beim Fernsehen bisher erlebt habe. Um 20.17 Uhr aus diesem Ü-Wagen sind wir dann in Richtung dieses Hauses und da war noch die Ansage, hey, wir müssen aber auch komplett um dieses Bild einen Schwarzfilter irgendwie so als Vignette legen, damit man die Straße nicht erkennt. So war das geplant.
Ja, ja, ne? Man hat da nur Palina gesehen, ne? Wie sie da
genau,
losgerannt
ja,
ist.
Wie in so einem Tunnel. Aber zu dem Zeitpunkt wusste natürlich schon jeder, wo wir sind und wir sind da nebenher gelaufen mit dem ProSieben-Livestream auf dem Handy und du siehst das dann und das ist dieser What-the-fuck-Moment, wo du sagst, machen wir das gerade wirklich? Ja, wir machen das wirklich. Und dann haben wir da geklingelt und das muss man sich halt vorstellen, damals hat es Endemol produziert, da sind dann wirklich hunderte Leute eingefallen, haben dann die Straße entsprechend hergerichtet, Licht aufgebaut, oben so eine Spider-Cam über die Straße gespannt. Da gab's rechts einen Sportplatz, der komplett dann beschlagnahmt wurde für die Außenspiele. Plötzlich standen da zwei riesen Kräne mit 20 Metern Höhe. Also das war
aber
schon.
Aber es war, glaube ich, auch Party geklappt. Auf den Straßen, oder? Bis dann total. Alle anderen Nachbarn verstanden haben, das ist jetzt da.
Total.
Das, glaube ich, ist natürlich irgendwie so ein Flair, weil das auch so eine echte Emotion ist, wenn das Fernsehen dann zu dir nach Hause kommt. Aber ja. Das muss man leider sagen, das kommt natürlich am Fernseher dann nicht so rüber. Vor Ort ist, glaube ich, Mordsgaudi.
Absolut. Also das war mit dir.
Haben noch die Nachbarn irgendwie Essen dann aufgefahren und so?
Ja, die standen alle dann auf der Straße. Da sind dann auch aus den Dörfern, aus den umliegenden Dörfern dann irgendwie die Leute da hingekommen, weil wir ja auch so einen kleinen Truck mit einer Bühne direkt daneben aufgebaut hatten. Da sind dann Bosshaus aufgetreten und weiß ich wer noch, in einem 5000-Seelen-Dörfchen. Das war vor Ort eine absolut geile Stimmung und ich fand es nach wie vor vom Konzept her eine prima Sendung. Ist natürlich auch wieder in dieser ganzen Live-Fernsehdiskussion, finde ich jetzt genau das Richtige, was du machen kannst. Also wir kommen mit der Show zu euch und ich weiß nicht, ob ihr euch noch bewerben könnt. Vielleicht.
Ich finde, das ist auch ein schöner Ansatz, da dieses Mal unser Schlagzeilen-Orakel drauf zu stürzen.
Ja, definitiv.
Deswegen haben wir was vorbereitet. Das ist die einzige Sache, die ich vorbereitet habe für diese Podcast-Folge.
Ja. Was? Noch zwei, drei Sachen mehr. Ne?
Ach so. Nein. Den Text von Nico Santos kannte ich auswendig.
So, das Schlagzeilenorakel. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, noch mal ganz kurz erklärt, wie funktioniert's. Tabea hat vor sich zwei kleine Häufchen. Eklig. Nein, es sind Papierhäufchen.
Oh, der kackwitzige Kevin, da passt es wieder.
So, das ist dein persönliches Duell um die Welt.
Ja.
Wir haben heute zwei Häufchen. Das eine Häufchen beherbergt lustige deutsche Ortsnamen oder
wir wollten
Städtenamen.
Einfach auch mal ein bisschen Geografie-Kenntnisse hier.
Ja, da
stärken.
Haben wir wenig von, deshalb wollen wir die ein bisschen ausbauen. Und der zweite Haufen, da sind ein paar Prominente, die man vielleicht so in Shows vermutet, vielleicht auch nicht drauf. Denn wir werden jetzt hier exklusiv die Schlagzeile orakeln, die passend zur Live-Show bei dir zu Hause denn in den Gazetten dieser Nation stehen könnte.
Ne? Könnte. Damit das gleich alles schneller geht. Ich würde jetzt schon mal ziehen.
Ja, na? Bitte zieh erst den Ort. Notariell alles beglaubigt natürlich, wie immer.
Notariell.
So. Du hast
okay, einen Ort habe ich. Warte, jetzt muss ich noch zwei prominente Namen ziehen.
Mhm. Und dann werde ich gleich so, dann werde ich jetzt die Schlagzeile verlesen und ich glaube, so wird es laufen bei der Live-Show zu Hause.
Mhm.
Straßenkampf in
Geilenkirchen. Nadel
Überrollt bei Traktorreifen Hula Hoop.
David Hasselhoff.
In ProSieben-Show.
Wäre eine Mega-Show.
Wäre eine super Show.
Man muss dazu sagen, Geilenkirchen gibt es wirklich.
Geilenkirchen, ja. Das ist doch, ist das nicht in NRW? Ich gucke ganz kurz, weil wir wollen ja hier nicht unwissend aus der Sendung rausgehen.
NRW ist so ein großes Bundesland. Alles Geilenkirchen
ist
irgendwie
in NRW.
Direkt um eine Ecke.
Ja, und ich würde mal sagen, die Sternwarte kann sich schon mal bereit machen, falls wir da wieder die Luft verschmutzen.
Ist das bei Bochum um die Ecke?
ich guck mal gerade. Nee, ich glaube, Bochum ist noch mal ein bisschen weiter weg. Das ist so geil.
Ich sag ja, ich freue mich über jede Sendung, wo David Hasselhoff zu Gast ist.
Ja, es ist eher so aber jetzt Aachen, müssen wir über Aachen.
Flag bei der Nederlandse Grenz, Mensch.
Ja, es gibt schon tolle Ortsnamen. Haben wir noch einen Ortsnamen?
Ja, deswegen wollte ich ja sagen, um das jetzt mal aufzulösen, hier den Teaser vom Beginn unserer Sendung, ne? Ist noch ein schöner Ortsname. Sommerloch. Ist wirklich ein
Sommerloch kenne ich aber. Das ist in Rheinland-Pfalz. Moment, ich gucke. Sommerloch.
Kevin ist also schon viel in Deutschland rumgekommen.
Neben Bad Kreuznach. Naja gut, Sommerloch war so ein alter Gag. Ich komme ja aus dem Saarland ursprünglich, habe dort beim Regionalfernsehen irgendwann mal meine Ausbildung gemacht. Das war immer der
Lange
Gag.
Rede, kurzer Sinn.
Jetzt. Das war immer der Gag im August zu sagen, wir drehen eine Matz im Sommerloch.
Ach, witzig.
Ja, toll,
witzig,
ne?
Ja. Wir können auch eine ProSieben-Live-Show im Sommerloch drehen.
Das wäre natürlich umso besser.
Soll ich nochmal zwei Promi-Namen rausholen, falls wir ein Sommerloch drehen?
Nee, ich finde die, nee, Nadel.
Okay. War schon gut in Geilenkirchen, Nadel gegen
Nadel
David Hasselhoff.
David Hasselhoff beim Traktorreifen-Hula-Hoop sehe ich vor mir.
Traktorreifen-Hula-Hoop.
Sehr schön.
Gott, ob Nadel überhaupt in diesen Hula-Hoop reinkommt. Egal.
Ja klar, warum nicht?
Genauso wird es sein. Ich freue mich riesig drauf.
Die Frage
drauf.
Könnte man sich bei David Hasselhoff auch stellen. Die nehmen sich nicht viel.
Man muss aufpassen, dass sie sich nicht den Abend vorher gemeinsam irgendwo begegnen
auf
an einer
Burger.
Bar.
Ja. Das war Folge 5. Wie immer schließen wir die Folge mit einem hohen Niveau ab. Vielen Dank, Tabea.
Wir sind auch mit einem sehr hohen Niveau eingestartet. Da war gar nicht mehr so viel Platz nach unten.
Siehst du, jetzt haben wir noch nicht mal erwähnt, dass Late Night Berlin am 23. September wieder losgeht. Ach, egal, wisst ihr eh.
Sorry.
Haben wir jetzt
aber verpasst. Ist irgendwie... Ja,
es ist
untergegangen.
Zu viel. Es ist einfach
bei diesem ganzen Highlight. Ein Highlight, das jagt das nächste. Egal, aber ich möchte es wirklich einfach am liebsten mit Geilenkirchen, Nadel und David Hasselhoff beenden.
Wir
freuen
weiter.
Uns riesig drauf. Der September wird bombastisch mit Gesangskarrieren, die starten werden und sich schlagenden Stars. Mhm. Und zwischendrin gucken wir ein bisschen Jerks und freuen uns drauf.
Dann sind wir ja schon längst im Oktober. Ach Mann.
Ja.
Wahnsinn. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne mal weiter, empfehlt uns weiter. Ihr könnt uns gerne auch bei Apple Podcasts mal eine schöne Bewertung da lassen. Es hilft uns. Und ja, dann hören wir uns im Oktober wieder.
Oh, zapft es.
Oh Gott, stimmt. Ab ins Dirndl.